Ich begrüße euch auch ganz, ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus. Es ist jetzt ein schwieriger Wechsel von Jungschi zur Predigt, zu dem, was du schon einleitend gesagt hast. Liebst du mich? Das ist die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat und die Jesus auch uns stellt. Ich möchte gern zu Beginn beten und Gott auch um seinen Segen für diese Zeit der Wortverkündigung bitten. Ja, wir beten zu dir, Vater im Himmel, für alles, was du, ja, wir danken dir für alles, was du für uns tust. Ich danke auch von Herzen für die Jungschi, für alles, was sie geleistet hat, für alles, was durch die Jungschi geschehen ist, dass Kinder dein Wort hören durften. Ich danke dir, dass wir jetzt das Wort Gottes betrachten dürfen und ich bitte dich darum, dass du Gnade gibst zum Reden, Bereitschaft zum Hören, dass du unser Herz berührst, gerade in so einem Thema, das wirklich ins Zentrum unseres Glaubens geht. Da bitten wir dich. Amen. Vor 3 Wochen habe ich eine Predigt gehalten zum Thema über die wahre Größe im Reich Gottes und da habe ich die Frage aufgeworfen, wie es möglich ist, dass solch egozentrische Menschen wie ein Jakobus und ein Johannes, die zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen wollten, sie haben eigentlich die anderen 10 ausgetrickst. Man muss sich vorstellen, da sind 12 Jünger unterwegs mit Jesus. Die 2 nehmen Jesus zur Seite und sagen, du, übrigens Jesus, wir würden gern zur Rechten und zur Linken sitzen. Die anderen 10 können ja dann rundherum sich irgendwie aufstellen, also sie haben die anderen ausgetrickst. Wie können solche egozentrischen Menschen zu solchen werden, die wir dann kennengelernt haben als Apostel Johannes, als Apostel Jakobus? Und ich habe Verse aus dem 1. Johannesbrief gebracht, wo zum Ausdruck gebracht wird, dass nicht unsere Liebe zu Gott das Entscheidende ist, sondern die Liebe Gottes zu uns. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt, uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das sagt der Apostel, der die anderen ausgetrickst hat und der so ein Egozentriker war. Ist uns ja, glaube ich, nicht ganz fremd, oder? Dieses Denken. Und er sagt, nein, die Liebe Gottes ist es, die uns dazu geführt hat, dass wir lieben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist das Evangelium, kann man sagen. Das ist das Evangelium in Kurzfassung, in einer Nussschale. Und mich hat dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Er hat mich beschäftigt mich nach wie vor. Und das ist gut so, weil das ist wirklich eine zentrale Frage. Und ich bin im Johannesevangelium auf eine Stelle gestoßen, die wir schon einleitend gehört haben, wo Jesus Petrus diese Frage stellt und die möchte ich gerne mit uns betrachten, weil genau an dieser Stelle auch das zum Ausdruck kommt, was Johannes erlebt hat. Durch die Liebe Jesu zu ihm ist er zu jemand geworden, der auch selber liebt, Gott und den Menschen. Und auch an Petrus ist es genau so ergangen. Wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 19. Und zwar, das ist nur wichtig, das ist eine Begebenheit, die findet nach der Auferstehung Jesu statt. Jesus hat bereits gelitten am Kreuz, ist 3 Tage im Grab gewesen, in der Erde und ist auferstanden. Und nach der Auferstehung findet diese Begebenheit statt. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe? Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Drei Dinge möchte ich in diesem Text betrachten. Erstens, wie weit ist es mit der Liebe des Petrus zu Jesus her? Zweitens, wie wird Petrus zu dem Apostel, der Gott wahrlich liebt? Und drittens, wie sieht diese Liebe praktisch aus? Wie weit es mit der Liebe des Petrus zu Jesus her ist, ich glaube, das ist uns bestens bekannt. Und der Grund, warum Jesus Petrus dreimal fragt, besteht darin, weil Petrus den Jesus dreimal verleugnet hat. Das ist das, was Jesus ihm vor seiner Kreuzigung hat Jesus das dem Petrus prophezeit. Petrus hat das nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben können. Es war für ihn völlig unvorstellbar. Aber letztlich wissen wir, dass Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und darauf nimmt Jesus jetzt Bezug und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Wir sehen auch, dass das, was Jesus dem Petrus fragt, unterschiedlich ist zu dem, was Petrus antwortet. Jesus fragt zuerst, liebst du mich mehr als diese? Eine gewaltige Challenge, sage ich mal so. Liebst du mich mehr als die anderen? Und Jesus bezieht sich auf das Wort des Petrus, der gesagt hat, wenn sich auch alle ärgern an dir, ich nicht. Da hat Petrus sich erhoben über die anderen, gewissen Stolz zum Ausdruck gebracht, ich nicht. Und jetzt sagt Jesus, ist es wirklich so? Liebst du mich mehr als diese? Nämlich, liebst du mich mehr als diese mich lieben? Also das ist die Frage. In der zweiten Frage, da fragt Jesus nur noch, liebst du mich? Das ist schon eine Stufe tiefer. Und das dritte Mal sagt er nur noch, hast du mich lieb? Und wahrscheinlich wisst ihr, dass das unterschiedliche Begriffe sind, die unterschiedliche Bedeutungen haben, aber es ist ein deutliches Gefälle. Jesus beginnt ganz weit oben und gibt sich immer tiefer herab auf die Ebene eines Petrus. Jesus und Petrus sprechen von unterschiedlichen Dingen. Und zuletzt sehen wir, dass Jesus Bezug nimmt auf diese Verleugnung, weil ja Petrus auch gesagt hat, mein Leben will ich für dich lassen. Mein Leben will ich für dich lassen. Und Jesus sagt, nein, das wirst du nicht. Aber Jesus deutet an, also wir lesen dann zum Schluss des Textes davon, dass Jesus andeutet, durch welchen Tod er Gott verherrlichen wird. Also er wird zu jemand, der sein Leben lässt für Jesus. Also, die Liebe des Petrus zu Jesus, mit der ist es nicht sehr weit her. Und die dreimalige Verleugnung des Petrus ist eine erschütternde Geschichte, eine Katastrophe, wenn man das liest. Dann tut es richtig weh. Petrus war total begeistert von Jesus. Petrus hat sich nicht vorstellen können, dass er Jesus verleugnet. Das war in dem Moment völlig außerhalb seiner Vorstellungskraft. Er war begeistert von Jesus. Er hätte alles für Jesus gegeben. Und vielleicht haben wir schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Nach unserer Bekehrung, wo wir begeistert waren. Oder wir haben ein Erlebnis erlebt mit Jesus. Oder wir waren Zeugen des Wirkens Gottes im Leben eines Menschen. Und wir sind begeistert und sagen, boah, ich gebe alles für Jesus. Oder es kann auch sein, dass wir emotionale Situationen erleben in unserer Beziehung zu Gott und wir sagen, ja, komme, was wolle, ich gebe alles für Jesus. Ich kenne das. Dass ich das in meinem Herzen habe und immer wieder mal erlebt habe. Und dann erlebe ich Situationen, wo das Ganze irgendwie abgekühlt ist. Und wo dann plötzlich dieses Versprechen nicht mehr wirklich da ist. Vielleicht sogar Situationen, wo ich Jesus sogar verleugne. Zumindest schweige. Wo ich mich bekennen könnte oder sollte. Schweigen, einfach damit ich mich nicht lächerlich mache vor anderen. Schweigen, damit ich einen Vorteil rausschinden kann aus einer Situation, in der ich mich befinde. Also ich kenne keinen Christen, der das noch nicht erlebt hat. Und das ist die Realität. Und dieser Realität müssen wir uns stellen und wollen wir uns stellen, weil es hat keinen Sinn, wenn wir uns selber was vormachen. Petrus ist ein warnendes Beispiel dafür, dass wir von uns aus Gott nicht lieben können. Ein warnendes Beispiel. Und auf der anderen Seite ein hoffnungsvolles Beispiel, denn wenn Jesus Petrus vergeben kann, dann kann er auch mir vergeben. Wenn Jesus Petrus wieder einsetzt zu seinem Dienst, dann kann Gott auch mich wieder einsetzen. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite die totale Katastrophe und auf der anderen Seite in dieser Katastrophe Hoffnung. Ganz, ganz viel Hoffnung, dass Gott auch mich wieder gebrauchen kann für sein Reich. Wie wird Petrus zu dieser Persönlichkeit, die Gott wahrlich liebt? Denn wir haben ja das Gebot der Heiligen Schrift, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Kraft und ganzen Verstand. Es ist jetzt fast wie ein Gegensatz zu dem, was ich behauptet habe. Ich habe vorher gesagt, wir können Gott nicht lieben. Und auf der anderen Seite sagt die Heilige Schrift, wir sollen Gott so lieben. Und die Frage ist vielmehr, wie werden wir zu so einer Persönlichkeit, die Gott wahrhaftig liebt? Und der Schlüssel dazu, das war eine Botschaft der letzten Predigt vor 3 Wochen, der Schlüssel dazu liegt in der Erkenntnis der Liebe Gottes für uns. Wir haben letztes Mal, oder sagen wir es anders, wir können diese Erfahrung der Liebe Gottes an dieser Textstelle erkennen. Was wäre das Normale, wenn wir im Angesicht des Todes von unseren Freunden verlassen werden? Stellen wir uns vor, wir sind in einer ähnlichen Situation, wir werden vor den Richter geführt, es kommt zum Todesurteil und unsere Freunde könnten uns beistehen und sie tun es nicht. Ich denke, wenn wir so etwas erleben würden und wir würden dann diesen Menschen wieder gegenübertreten, ich glaube, das wäre eine ganz unschöne Situation und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht innerlich mit Rachegefühlen erfüllt sind, aber das Mindeste wahrscheinlich wäre das, dass wir sagen, dieser Mensch existiert für mich nicht mehr, wenn er mich in so einer essentiellen Situation verlassen hat, dann was soll ich mit diesem Menschen noch machen? Und das sehen wir ja auch in vielen Filmen. Viele Filmen laufen so ab, ja, dass der Held dann überlebt und dann diejenigen, die ihn im Stich lassen, stehen dann ziemlich blöd da. Und Jesus ist aber nicht so. Jesus vergibt dem Petrus, aber nicht so, dass er einfach sagt, Schwamm drüber, sondern Jesus erinnert Petrus, wie wir gesehen haben, an diese Katastrophe. Und er führt auch Petrus vor Augen, dass das, was Jesus unter Liebe versteht, etwas anderes ist, als das, was Petrus unter Liebe versteht. Vorher schon kurz gesagt, bei Petrus war es eine Gefühlswallung, eine total von sich selber überzeugt sein. Und das ist es nicht, was Jesus unter Liebe versteht. Also, Jesus vergibt dem Petrus in dieser Situation und ich denke, das grabt sich tief bei ihm ein. Das verändert sein Leben. Diese Begebenheit verändert sein Leben. Und es ist ja nicht nur so, dass Jesus dem Petrus vergibt, sondern er setzt ihn ja wieder in sein Amt, in seine Berufung als Apostel ein. Er vertraut ihm die Lämmer oder Schafe. Das sind zwei unterschiedliche Worte. Die Lämmer, das sind zarte Wesen. Ja, da braucht es eine sensible Persönlichkeit dafür. Und das kannst du vergleichen vielleicht wie mit deinen Kindern. Wem vertraust du deine Kinder an? Sicher nicht dem, der dich verraten hat. Weil du denkst dir, wer weiß, wird er meine Kinder auch verraten? Wenn es hart auf hart geht, wenn es ums Leben geht, dann sind meine Kinder ausgeliefert. Du wirst sie ihm nicht mehr anvertrauen. Und genau das tut Jesus und vertraut dem Petrus die Lämmer an. Die Schafe will er ihm vertrauen. Er sagt auch einmal, weide meine Lämmer und einmal hüte meine Schafe. Das ist der Begriff des Hirten. Und über diesen Begriff des Hirten und was es bedeutet, die Lämmer zu weiden und die Schafe zu weiden und sie zu hüten wie ein Hirte, darüber haben wir gesprochen in den Abenden über Ältestenschaft. Das heißt, darüber werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Aber es ist ein ganz sensibler Bereich. Und Jesus vertraut Petrus das an. Also es ist eine vollkommene Wiederherstellung. Und ich denke, die Erkenntnis dieser Liebe, die Jesus zu ihm hat, die ist es, die Petrus zu einer Persönlichkeit macht, der zu jemand wird, der wirklich Gott liebt, sich für Gott einsetzt und ein echter Hirte der Schafe wird. Ich habe gesagt vor 3 Wochen, dass die Erkenntnis der Liebe Gottes der Schlüssel ist für uns, dass wir Jünger Jesu werden. Und das klingt vielleicht abstrakt, aber ist es nicht. Ich habe die Stelle aus dem Epheserbrief mitgenommen, wo Paulus für die Epheser betet, dass sie in ihrer Jüngerschaft zunehmen, dass sie Jünger Jesu werden. Und er sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe, nämlich die Liebe Jesu Christi, versteht, die doch weit über alles Verstehen hinaus reicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Also wenn wir uns fragen, wie kann ich als Christ in meinem Christsein zunehmen? Wie kann ich als Jünger Jesu zunehmen? Oder wir sagen auch, wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Dann muss ich sagen, ja, dann müssen wir uns mit der Liebe Gottes für uns, mit der Liebe Jesu für uns beschäftigen. Und wenn wir in der Liebe Gottes, in der Erkenntnis dieser Liebe Gottes zunehmen, dann werden wir auch in unserer Liebe zu Jesus zunehmen. Jesus hat ja gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und oft ist das Problem, dass uns nicht bewusst ist, was Gott uns alles vergeben hat. Uns ist oft nicht bewusst, wie wir vor Gott stehen. Darum ist uns oft auch nicht bewusst, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Wir glauben oft, wir sind ganz okay mit uns. So ähnlich wie ein Petrus, der sagt, ist ja alles super. Aber im entscheidenden Augenblick merkt er, was in ihm steckt. Johannes hat es dann so ausgedrückt, nämlich die Frage, was bedeutet es, Gott zu lieben? Sagt er, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist das Gott und jeder, der liebt, ist das Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das heißt, die Frage, was es bedeutet, Gott zu lieben, die Frage, was es bedeutet oder was Jesus von Petrus erwartet, das ist, dass er sich um die Lämmer, um die Schafe kümmert. Und das ist der Bruder, die Schwester. Das wissen wir. Das ist ein Bild in der Heiligen Schrift für die Mitchristen. Für unseren Bruder, für unsere Schwester. Und er sagt, die Liebe, also Jesus sagt zu Petrus, die Liebe zu mir wird sichtbar, indem du die Lämmer, die Schafe liebst. Indem du dich um sie kümmerst. Und das ist das, was dann der Apostel Johannes hier zum Ausdruck bringt. Er sagt, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist das Gott. Und jeder, der liebt, nämlich der Gott liebt und den Nächsten liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, wer den Bruder nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Petrus hat Jesus erkannt. Und zwar unter anderem in dieser Situation. Und Johannes sagt dann später, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ganz ein einfaches Argument. Die Liebe muss ja irgendwie sichtbar werden. Wie sieht Liebe unter uns nun praktisch aus? Ich meine, da könnten wir jetzt endlos drüber reden, wie die Bruderliebe praktisch aussieht. Und die Nächstenliebe ist ja kein neues Gebot. Also Johannes, der Apostel, sagt ja mal, das Gebot der Liebe ist nicht neu. Das kennt ihr schon. Und zwar kennen sie es schon aus dem Alten Testament. In der Tora, im Gesetz Mose, im dritten Buch Mose, da wird ganz klar uns vor Augen geführt, was es bedeutet, den Bruder, die Schwester zu lieben. Er sagt, ihr sollt nicht stehlen, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht betrügen. Und ihr sollt nicht betrügerisch handeln, einer gegen den anderen. Ihr sollt dem Gericht nicht Unrecht tun. Du sollst die Person des Geringen nicht bevorzugen und die Person des Großen nicht ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Du sollst nicht als Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst im Gericht nicht gegen das Leben deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ich habe das jetzt ganz bewusst uns vorgestellt, weil wir oft eine ganz falsche Vorstellung haben vom Gesetz Mose. Wir erleben oder wir hören über das Gesetz Mose oft, dass es negativ ist, dass es, wie soll ich sagen, im Gegensatz steht zur Gnadenbotschaft des Neuen Testamentes. Und das stimmt so nicht. Denn das Gebot der Nächstenliebe finden wir bereits im dritten Buch Mose. Und in dem Sinn sagt der Johannes, das ist kein neues Gebot, das ist ein altes Gebot. Und trotzdem sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und auch das sagt Johannes in seinem Brief, das alte Gebot ist das neue Gebot. Und was ist nun das Neue an diesem Gebot? Das Neue an diesem Gebot ist erstens einmal, dass die Basis für die Bruderliebe die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Die Liebe Jesu zu den Jüngern ist die Basis für die Liebe, die wir untereinander haben können. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und das hat Petrus erlebt, die tiefe Liebe Jesu für ihn. Und das Zweite, was an diesem Gebot neu ist, ist das, dass es eine radikale göttliche Liebe ist. Wir sollten einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Es ist gewaltig. Ich zeige das noch einmal an unserem Text, dass da ein Riesenunterschied ist. Petrus spricht immer von dieser sogenannten Philee-Liebe. Das ist die freundschaftliche Liebe. Das ist die freundschaftliche Zuneigung. Man könnte vielleicht auch sagen, die Sympathie, die man füreinander hat. Schon etwas mehr als das. Also ich möchte es nicht auf das reduzieren, aber es steht im Gegensatz zu dem, was Jesus gesagt hat. Jesus spricht von der Agape-Liebe und das ist etwas anderes. Die Agape-Liebe ist radikal auf das Gegenüber ausgerichtet. Und das ist ja das, was wir bei Jesus gesehen haben, in seiner Liebe, indem er für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist eine Liebe, die ist radikal auf das Gegenüber, auf das Du ausgerichtet. Wir wissen, dass Jesus, es hat ihm alles gekostet, auf diese Erde zu kommen, es hat ihm alles gekostet, für uns am Kreuz zu sterben. Da hat er keinen Vorteil gehabt. Und das ist diese radikale Liebe, von der Jesus spricht. Und sie ist so radikal, ich merke das bei mir immer und immer wieder neu, wenn ich mich frage, was bedeutet das jetzt? Das ist so radikal, das finden wir sonst nirgends. Und auch in der griechischen Sprache hat dieser Begriff der Agape-Liebe keine besondere Bedeutung gehabt. Die Griechen zum Beispiel, die haben in dieser Philee-Liebe, in dieser freundschaftlichen Zuneigung ein Ideal gesehen und sie haben in dieser leidenschaftlichen Liebe, die zwischen Mann und Frau in der sexuellen Bindung herrscht, im Eros, haben sie eine ein Ideal gesehen. Aber in diese Liebe, die zwar in der griechischen Sprache vorhanden ist, aber das war keine Bedeutung. Und diese Liebe hat erst durch die Heilige Schrift, durch die Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, hat diese Liebe erst, dieser Begriff erst seine volle Bedeutung bekommen. Das heißt, es ist eine radikale Liebe, die die Welt nicht kennt. Unmöglich. Wir kennen es nicht. Und zu dieser Liebe will Jesus uns führen. Ja, was heißt das jetzt wiederum praktisch? Und meines Erachtens ist das ganze Neue Testament voll davon. Das ganze Neue Testament ist voll davon, was es bedeutet, dass wir Gott und den Nächsten radikal lieben, wo wir das Du im Mittelpunkt haben. Und ich möchte euch kurz was teilen mit euch, was ich diese Woche erlebt habe. Es sind zwei Geschwister unabhängig voneinander zu mir gekommen, also es war ein Telefonat, und haben gesagt, dass es sie irgendwie bewegt und auch bedrückt, wie wir in der Gemeinde mit Konflikten umgehen. Er sagt ihm, irgendwie, also beide haben das Gleiche gesagt, irgendwie merken sie, wir können irgendwie mit Konflikten nicht so umgehen, wie die Heilige Schrift es uns lehrt. Ja, und ich glaube, da ist was Wahres dran und es betrifft dann eben nur uns als Gemeinde. Es ist das Problem unseres menschlichen Wesens. Und wir brauchen immer wieder die Heilige Schrift, die uns eine Orientierung gibt, damit wir verstehen, wo Gott uns haben will. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mir überlegt, okay, wie werden Konflikte in der Welt normalerweise ausgetragen? Es ist das Normale. Das kann man erkennen, zum Beispiel in einem Wahlkampf. Kann man das erkennen, wie ein Konflikt, wie eine Situation, wo zwei gegeneinander stehen, ausgetragen wird? Die erste Frage, die man sich normalerweise stellt, ist, wie komme ich selber am besten aus dieser Situation raus? Wie kann ich siegen? Konflikt ist ja vielfach eine Kampfsituation. Wie komme ich da am besten raus? Wie kann ich siegen? Und dann kommt es vor, dass man mit anderen über die Person spricht, die der Konfliktpartner ist. Und dass man vielleicht vorschnelle Behauptungen macht, dass man vielleicht Gerüchte in die Welt setzt und vielleicht sogar bis zu Verleumdungen kommt. 3. Mose 19, das sollen wir nicht tun, steht dort. Ich versuche, mich in eine gute Position zu bringen. Ich interpretiere die Aussagen meines Gegenübers in meinem Sinne. Das kann dazu führen, dass ich gewisse Aussagen sogar verdrehe. So ein bisschen hinbiegen, dass es mehr mir zum Nutzen wird. Also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, in Deutschland steht gerade ein Pfarrer vor dem Gericht. Es wird ihm Hassrede vorgeworfen. Und ich habe das gestern gelesen, den Bericht über diesen Gerichtsprozess. Und man kann erkennen, dass dem Pfarrer die Worte im Munde, ich würde nicht sagen umgedreht, aber sehr tendenziell ausgelegt wurden. Man interpretiert seine Worte so, dass es zur Anklage passt. Und das ist etwas, was wir sehr häufig kennen, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden und so weiter und so weiter. Ein weiterer Punkt, wie man sich normalerweise in Konfliktsituationen verhält, ist, dass wenn sich eine Situation zu meinen Ungunsten entwickelt, kann es sein, dass ich sogar eine Notlüge in die Welt setze oder eine Lüge in die Welt setze. Und sollte ich zum Schluss dann mir zum Recht verholfen werden, unter Anführungszeichen, dass ich im Recht bin, dann kommt es sehr häufig zur Vergeltung. Und das ist ein ganz normaler menschlicher Prozess. Unzählige Filme sprechen davon. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, dann muss er sagen, ja, ich habe schon so Situationen erlebt. Und jetzt gegenüber, wie schaut es aus? Wie schaut Liebe im Reich Gottes aus? Diese radikale Liebe, die auf den anderen gerichtet ist. Die erste Frage in einem Konflikt ist die Frage, was ist richtig und was ist die Wahrheit? Und das ist die Liebe zu Gott. Gott ist die Wahrheit. Und ich sage mir in meinem Inneren, was immer auch kommen möge, ich will der Wahrheit verpflichtet sein. Es heißt im 1. Korintherbrief, in diesem Hohelied der Liebe, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Unglaublich. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Und ich frage mich, was dient meinem Gegenüber? Das heißt, die Liebe, die radikale Liebe Gottes ist weg vom Ich hin zum Du. Ich suche das Gespräch mit meinem Gegenüber. Ich suche das Gespräch mit meinem Gegenüber. Und wenn überhaupt, rede ich erst danach mit anderen über meinen Bruder, zum Beispiel, um sie als Zeugen zu gewinnen. Das ist nämlich das, was Jesus sagt. Wenn du ein Problem hast, wenn du etwas siehst, gehe zuerst hin zu demjenigen und erst dann, wenn das nicht fruchtet, dann kannst du jemand dazu nehmen. Geschwister, das ist eine Binsenweisheit. Das ist eine fundamentale Wahrheit der Heiligen Schrift. Und jetzt fragen wir uns, wie oft machen wir es anders? Wie oft reden wir vorschnell mit anderen über den Konfliktpartner, bevor wir direkt hingegangen sind? Und das kostet Mut, es kostet Kraft. Und ich möchte uns dazu ermutigen, das Gespräch mit unserem Gegenüber zu suchen. In dem Gespräch versuche ich fair zu sein und mein Gegenüber zu verstehen, was meint er wirklich? Das ist ein Akt der Liebe, dass ich mich bemühe, mein Gegenüber zu verstehen. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass es in der Ehe solche Diskussionen gibt, wo man Missverständnisse hat und wo die Frau den Kopf schüttelt über den Mann, der Mann den Kopf schüttelt über die Frau. Und es geht nicht anders, als dass man miteinander redet und sich bemüht, herauszufinden, was meint der denn? Und das ist Arbeit, das ist aktive Liebe. Auch wenn offenbar werden sollte, dass ich im Unrecht bin, das ist ja oft so, plötzlich merke ich, ich bin im Unrecht, setze ich mich weiterhin für die Wahrheit ein. Und Wahrheit ist so ein relativer Begriff, also es kann Situationen geben, da bin weder ich noch mein Konfliktpartner im Recht. Sind beide Unrecht? Oder sind beide im Recht? Oder es ist so, wie soll ich sagen, es kann sich ein bisschen bewegen. Ich einfach merke, dass beide in Richtung Wahrheit sich entwickeln müssen. Aber die Haltung muss da sein, dass ich mich für die Wahrheit einsetzen möchte. Koste es auch, dass ich selber als derjenige dasteht, der nicht im Recht ist. Und eine Entschuldigung und eine Wiedergutmachung ist essentiell, damit wir aus der Sache rauskommen. Und zuletzt strebe ich die Versöhnung an. Ich strebe nicht an, mich zu rächen, sondern ich strebe die Versöhnung an. Für mich ist es radikal. Das ist radikale Liebe. Das ist die Liebe, wie Gott uns geliebt hat und wie Gott will, dass wir ihn lieben und dass wir uns lieben als Brüder und Schwestern, weil das geht Hand in Hand. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wir könnten viele andere Beispiele nehmen. Ich komme zum Schluss. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Und Petrus steht ziemlich schwierig da. Und ich habe versucht zu zeigen, dass wir Menschen von uns heraus nicht in der Lage sind, Gott so zu lieben, wie es die göttliche Liebe erwartet. Die göttliche Liebe aber, wenn wir die Liebe Jesu in unserem Leben wirklich erkennen und wahrnehmen, diese verändert uns und führt uns dahin, dass wir solche werden, die den Bruder, die Schwester, den Nächsten lieben. Und am Beispiel des Umgangs mit Konflikten habe ich versucht, das an einem praktischen Beispiel darzulegen. Und ich kann da sagen, jeder von uns, jeder Einzelne, mir eingeschlossen, sind total gefordert, dass wir das machen. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir die Liebe Gottes ganz praktisch unter uns leben. Denn Jesus sagt ja, wenn wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat, dann wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Amen. Großer Gott, wir beten zu dir, dem lebendigen Gott, der sich geoffenbart hat in der Heiligen Schrift. Wir beten darum, dass du uns Gnade gibst. Herr, wir brauchen Licht, dass du uns zeigst, wo wir stehen. Und wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir so leben, wie du es für uns vorgesehen hast. Herr, wir sehnen uns danach. Wir wollen dir dienen, wir wollen Jünger Jesu sein. So bitten wir dich um dein Wirken an uns und deine Gnade. Amen.